Dieser Podcast wird präsentiert von Tverenbold Reisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
NZZ Akzent.
Mike Mulroney, M-U-L-R-O-O-N-E-Y.
Am letzten Freitag, da steht Mike Mulroney in seiner Bar und verschenkt T-Shirts. Die sind bedruckt mit dem Spruch, Eis, verpisst euch aus Minneapolis. Draußen, direkt vor seiner Bar, beginnt gleich der Protestmarsch. Rund 15.000 Menschen sind bei bitterer Kälte gekommen, um gegen die Einwanderungspolizei zu demonstrieren.
They're both Latino.
Mulroney sagt, auch seine Angestellten seien schon von Eis mitgenommen worden.
They're naturalized citizens.
Christian, war er wütend?
Ich glaube innerlich schon. Er hat sich das nicht so anmerken lassen, aber er war schon betroffen, weil er kannte ja diese Angestellten. Er hat gesagt, er war selbst dabei bei deren Einbürgerungsfeier und er hat ja auch diese T-Shirts verschenkt und sich solidarisiert auch mit diesem Protest.
And never have been a Democrat. I've never voted Democrat in any election in my entire life.
Ich denke, er ist einfach ein Konservativer, der ist tief enttäuscht und vermutlich auch wütend ist und unzufrieden ist über Trump und die Republikaner. Und das ist ja noch das Interview, das war noch bevor Alex Pretty am Samstag von einem Grenzschütze erschossen wurde.
Die Bevölkerung von Minneapolis stellt sich gegen die Einwanderungspolizei, die brutal gegen Migranten und Aktivistinnen vorgeht. Unser USA-Korrespondent Christian Weißflog war vor Ort und gibt seine Einschätzung zur aktuellen Lage. Ich bin Alice Rougeon. Rund 3000 Eisbeamte befinden sich bis Montagabend in Minneapolis. Das ist der bisher größte Einsatz der Behörde. Vor 3 Wochen erschoss ein Eispolizist die Amerikanerin Renee Good. Am Samstag dann wird Alex Pretty von Grenzschutzbeamten erschossen. Christian, was passiert seitdem in Minneapolis?
Ja, ich war am Samstag dann noch kurz, wenige Stunden nachdem das passiert war, noch vor Ort. Dort haben dann Aktivisten sofort Barrikaden errichtet rund um den Tatort und versucht dort auch die Eisbeamten einzuzingeln und Tränengas wurde eingesetzt. Also es war eine aufgeladene Stimmung und ich denke, eben vor 2 Wochen wurde René Good erschossen. Da konnte man auch sagen, vielleicht war es eine unglückliche Tragödie, ein Einzelfall, aber jetzt passiert das schon wieder und ich glaube, die Stimmung ist jetzt einfach nochmal aufgeheizt und die Frage steht nun, für den Widerstand, also bricht er vielleicht aus Angst zusammen oder im Gegenteil könnte es auch zu Gewalt eskalieren. Bisher sind die Proteste gegen Eis wirklich friedlich und die Frage ist, das haben auch Aktivisten jetzt oder auch Demonstranten gesagt, also was sollen wir noch tun? Wir werden hier ermordet auf der Straße. Also die Frage ist, bleibt es friedlich oder eskaliert diese Gewalt weiter?
Was sind das für Leute, die demonstrieren, die protestieren auf der Straße?
Ich glaube, es gibt sicher einen Kern von Aktivisten, auch Organisationen, die das auch organisieren. Aber es sind eben auch viele Leute, ganz normale Amerikaner oder wie Mulroney, der eigentlich ein Konservativer ist, die sich hier solidarisieren, die betroffen sind auch davon. Also es ist eine Gemeinschaft, die Bewohner, die haben Netzwerke auch mit Einwanderern, die betroffen sind und die solidarisieren sich mit den Migranten sehr stark und sind Teil dieses wachsenden Widerstandes in Minneapolis.
We started the day after Renee was murdered.
Und eine dieser Aktivistinnen und Beobachterinnen ist Trish Lundgren. Was hat sie dir erzählt? Wie funktioniert das, diese Bewegung?
We were all patrolling and stuff, so I've been.
Also Trish Lundgren hat ja auch gesagt, dass vor allem sie wurde mobilisiert durch den Tod von Renee Good. Und sie hat sich jetzt eben dazu entschlossen, in den Straßen zu patrouillieren mit Trillerpfeifen. Sie hat aber auch ein Megafon um den Hals gehabt. Und die Idee ist halt, wenn diese Aktivisten, diese Beobachter, wie sie sich selbst nennen, Ice Observers, wenn sie Autos sehen, die sie als Eis identifizieren, dann pfeifen sie in die Trillerpfeifen, um die Nachbarschaft zu warnen. warnen. Gleichzeitig schreiben sie aber auch in Chats, also alarmieren die Community, die in Chats organisiert ist, dass hier ICE vor Ort ist. Und dann kommen halt dann auch andere Leute und versuchen zu filmen, was ICE dort macht. Und sie versuchen Lärm zu machen, dass sie weggehen. Trish Lundgren hat mir auch gesagt, das funktioniert auch. Also sie können also diese Beamten auch im Prinzip vertreiben.
So it works, because if you make a lot of noise and you're around them, they go bye-bye.
Gleichzeitig gibt es auch Aktivisten, die zu Hause sind, an ihren Bildschirmen, am Computer. Die kann man dann auch anfragen, denen kann man Nummernschildern durchgeben, damit sie sie identifizieren können, ob das wirklich ICE ist oder nicht. Weil eben die Autos von ICE sind unmarkiert, da steht nicht Polizei oder ICE drauf, das sind einfach zivile Autos mit Nummernschildern. Und gleichzeitig neben diesen, die zu Fuß unterwegs sind, gibt es auch noch Leute, die mit dem Autos fahren. Und es kann also sein, dass jemand mit einer Trillerpfeife sieht ein ICE-Auto und alarmiert dann die Leute auch in den Chats und die dort fahren. Und dann können die dann die Spur weiter aufnehmen. Also es ist eigentlich eine ziemlich große Organisation und ein Netzwerk, das hier entstanden ist in Minneapolis.
Und mit dem Ziel eben, die ICE-Beamten zu beobachten, zu dokumentieren, zu filmen, was die tun.
Genau, also man hat einfach kein Vertrauen in diese Beamten, die sind ja auch maskiert. Sie haben keine, wie normalerweise Polizisten in Amerika haben, auch eine Bodycam, also eine Kamera auf sich, das haben die auch nicht. Und die Idee ist natürlich, sie zu filmen. Mit den Trillerpfeifen natürlich kann man auch Leute warnen, also irgendwelche Migranten, die in der Nähe sind, dass sie bestimmt nicht die Haustüre aufmachen. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und halt zu dokumentieren, ihnen zu sagen, wir schauen zu, was ihr macht, weil es auch schon dokumentiert, dass sich ICE nicht wirklich an Regeln hält und auch Gesetze bricht in ihrem Vorgehen.
ICE is acting like worse than the Mexican cartels. Because I'll tell you why, I'm from Mexico.
Du hast in Minneapolis unterwegs noch weitere Leute getroffen, die sich mit Migranten solidarisieren, zum Beispiel den Pfarrer Sergio Amiscua.
Pointing guns at little kids.
Was hat er dir erzählt über die Angst der Menschen?
12-year-old girls, they're twins, they're scared of ICE, and they're born here.
Wir haben das schon gehört von Mulrooney, also es werden auch amerikanische Staatsbürger teilweise festgehalten. Es werden Leute verhaftet, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, die einen gewissen Status haben. Und deshalb sind auch selbst Leute, die amerikanische Staatsbürgerschaft haben, verängstigt. Er selbst hat 12-jährige Zwillinge und er sagt, die sind traumatisiert. Also jedes Mal, wenn es klingelt, wenn vielleicht Amazon ein Päckchen bringt an die Tür, dann haben sie Angst, weil zucken sie zusammen, weil sie denken, es könnte vielleicht ICE sein. Leute, auch eben Amerikaner, haben Angst, ihre amerikanischen Kinder in die Schule zu schicken, die ausländisch aussehen, weil ICE im Gegensatz jetzt zur ersten Amtszeit von Trump auch in Schulen geht oder zu Kirchen geht und versucht, mögliche illegale Migranten zu finden. Ja, mir hat eine Frau, die adoptiert wurde, ursprünglich aus Südkorea hier, die Lebensmittel gespendet hat für die Migranten, hat mir unter Tränen erzählt, wie tief ihre Angst ist. Und sie hat mir gesagt, sie hat das Gefühl, in einem Supermarkt einmal von einem Mann verfolgt zu werden. Vielleicht stimmte das auch nicht, aber es zeigt einfach, wie tief die Angst ist, die dann vielleicht bis zu einem gewissen Zustand der Verfolgungswahns führen kann.
Also eine große Angst in breiten Teilen auch der Bevölkerung. Was tun denn die Leute, die sich solidarisieren dagegen oder auch der Pfarrer? Was macht er konkret?
Well, so far since it started, we have reached 17,000 families.
Ja, Sergio Amiescu organisiert eine Lebensmittelverteilung. Also er sagt, sie hätten jetzt schon 17,000 Familien erreicht. 10,000 weitere stehen noch auf ihren Listen, die sie versorgen wollen, weil Tausende Migranten sich jetzt nicht mehr aus den Häusern trauen, nicht mehr zur Arbeit trauen und nicht einkaufen. Sie können nicht einkaufen gehen, sie gehen nicht einmal zum Arzt, hat er mir gesagt.
See, my job as a pastor is to help people, to preach the gospel and to do social work.
Und er sammelt jetzt Lebensmittel und verteilt sie. Und wie ich sehen konnte, ist auch hier eine sehr große Solidarität vorhanden. Also vor seiner Kirche kommen laufend Autos, normale Bürger an, die säckeweise Lebensmittel bringen, die sich dann auch in der Kirche stapeln und die verteilt werden.
Wir haben einen Plan und Dinge, die wir jetzt für alle weekly in den nächsten Wochen.
Wir sind gleich zurück.
Erleben Sie mit Ferienboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasse-Akustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semperoper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Ferienboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse.
Jetzt haben wir also einerseits diese vielen Videos, die zeigen, was passiert, die von Beobachtern gefilmt wurden. Wir haben Berichte von Leuten in Minneapolis, was sie selbst erzählen. Und dann andererseits ist noch die eben offizielle Erzählung der Trump-Regierung, die irgendwie 180 Grad davon abweicht. Also der getötete Alex Pretty wird zum Beispiel als inländischer Terrorist bezeichnet. Wie erklärst du dir das?
Ich denke, es zeigt einfach, dass dieses Narrativ, was ja von Trump und seinen Leuten schon im Wahlkampf erzählt wurde, sich durchgesetzt hat, auch in der ganzen Regierung und auch in großen Teilen der Republikanischen Partei, dass halt große Teile dieser illegalen Migranten eigentlich Kriminelle sind, dass sie auch kein Recht haben, in den USA zu sein und dass jeder, der irgendwann ohne Papiere über die Grenze kam, hier illegal und kriminell ist und ausgeschafft werden kann, dass die Einwanderer auch eine existenzielle Gefahr sind für die USA selbst und dass jeder, der ihnen hilft oder sich für sie einsetzt, halt auch eine existenzielle Gefahr ist für Amerika, für die USA und dass diese Leute dann im Prinzip auch Terroristen sind. Und es ist wirklich erstaunlich. Man sieht diese Videos und sie erzählen eine ganz andere Geschichte, wenn man sie aus neutraler Perspektive anschaut und vergleicht mit dem, was Trump und seine Regierung sagt. Und hier ist auch ein großer Unterschied zur ersten Trump-Regierung. Trump hat damals schon kein Problem gehabt, wirklich Lügen zu erzählen, die mit der Realität nichts mehr zu tun hatte. Also das hat angefangen dann auch mit seiner Lüge über die sogenannte gestohlene Wahl. Und damals gab es Minister, wichtige Minister, die zurückgetreten sind oder die nicht mitgemacht haben, die diese Lügen nicht mitgetragen haben. Und heute ist das Justizministerium, die Justizministerin oder die Ministerin für Inlandssicherheit durchs Band helfen Trump hier, an diesen Lügen festzuhalten. Und das führt dazu, dass der Rechtsstaat im Prinzip momentan außer Kraft ist. Also die Regierung behindert aktiv eine Untersuchung dieser Tötungen in Minneapolis. Und das führt natürlich dazu, dass das Vertrauen noch mehr verloren geht in der Bevölkerung. Und das ist ein Rezept am Ende für noch mehr Gewalt.
Mhm. Dieser Clash der Narrative oder der Wahrnehmung, der Erzählung, den gibt es ja auch zwischen den nationalen Behörden, zwischen der Trump-Regierung und eben zwischen den lokalen Behörden, zwischen den Polizisten und auch dem Staat Minnesota vor Ort. Was bedeutet das denn für die Aufarbeitung dieses Falls?
Ja, momentan findet diese Aufarbeitung nicht statt. Es gibt jetzt im Kongress auch langsam Stimmen von Republikanern, die das fordern, jetzt eine unabhängige Untersuchung. Aber momentan hält die Regierung davon fest, dass das eigene Justizministerium, das ja eigentlich diese Gewalt auch verteidigt, diese Fälle untersuchen sollte. Also es gibt Videos, es gibt Beweise, die zeigen, zum Beispiel bei Alex Pretty, dass der wehrlos am Boden war und durch mehrere Schüsse erschossen wurde. Und das schreit eigentlich nach einer Untersuchung. Ob es diese gibt, steht immer noch in den Sternen. Aber wenn es diese nicht gibt, dann ist es schwer, hier wirklich dieses Vertrauen zwischen der Bevölkerung und ICE wiederherzustellen. Und wenn das nicht da ist, dann glaube ich auch, dann kommt es zu neuen solchen Fällen. Und es ist auch fast unmöglich, hier Polizeiarbeit zu leisten, wenn ICE das Vertrauen in der Bevölkerung nicht hat. Das ist sehr schwierig für diese Beamten, die in diese Situation auch geschickt werden, damit umzugehen.
Jetzt hat sich die Stimmung seit dem Wochenende immer mehr aufgeheizt. Und dann am Montagabend gab es so einen Stimmungswandel von Trump und seiner Regierung. Jetzt ist Dienstagnachmittag, wo wir das aufzeichnen. Was ist deine persönliche Einschätzung? Also wie geht's jetzt weiter?
bis am Sonntag sah, so sah die große Frage, geht es Richtung Eskalation, Deeskalation? Und am Montag hat eigentlich Trump eine Wende vollzogen, bis zu einem gewissen Grad. Es sind erstmal Köpfe gerollt. Er hat Greg Bovino, der umstrittene Grenzschutzkommandant, der so das Gesicht dieser Operation in Minneapolis war, abgesägt. Also der wird seinen Posten räumen, wird Minneapolis verlassen. Auch ein paar Agenten von ihm werden mit ihm weggehen. Und er hat seinen Grenzzar Tom Homan, der eigentlich so ein bisschen die ganze Abschiebungspolitik unter sich hat, abdelegiert, nach Minneapolis zu gehen, um auch mit dem Gouverneur sich so zu treffen, mit dem Bürgermeister zu treffen. Und das, nachdem Trump in den letzten Tagen vor allem nur Beleidigungen für diese Politiker übrig hatte. Und Trump hat einfach gemerkt, das kommt auch bei den Wählern nicht gut an, mit Blick auf die Midterms, die Zwischenwahl im November. Und er versucht hier, auf Englisch würde man sagen, Damage Control zu betreiben.
Also vorerst einmal Schadensbegrenzung in kleinen Schritten von Seiten Trump-Regierung. Nimmst du ihm das ab, dass er jetzt wirklich so ein bisschen auf Kurs Deeskalation geht?
Ja, das wird sich noch zeigen müssen. Die große Frage ist eben, kommt es zu einer seriösen Untersuchung? Kommt es vielleicht auch zu Strafermittlungen, zu Anklagen gegen diese beiden Polizisten? Was geschieht mit der Ministerin für Inlandssicherheit, Kristi Noem, die eigentlich auf der Linie mit Greg Bovino ja war in Minneapolis? Mhm. Oder was ist mit Stephen Miller, einer seiner wichtigsten Berater, Wortführer, wenn es um die Migrationspolitik geht und wenn es vor allem darum geht, eine harte, kompromisslose Migrationspolitik durchzuführen? Wird er ihn auch bändigen und hier das letzte Wort haben und sagen, so, wir sind hier irgendwo zu weit gegangen, wir müssen diese Operation gezielter machen, wir müssen Vertrauen zurückgewinnen, oder ist das nur eine Verschnaufpause und es wird in Bälde wieder in ähnlicher Weise weitergehen? Das ist, glaube ich, so die zentrale Frage. Aber im ersten Moment kann man sagen, der Druck ist so groß geworden und Trump muss hier ein bisschen zurückbuchstabieren.
Wir werden die Situation natürlich weiterhin beobachten, auch mit dir zusammen, Christian. Vielen Dank erstmal heute für deine Einschätzung.
Dankeschön, auch nach Zürich.
Das war unser Akzent, heute zusammen mit USA-Korrespondent Christian Weißflug. Ich bin Alice Grosjean, macht's gut und bis bald. Übrigens gibt's heute Mittwoch auch wieder eine neue Folge von NZZ Geopolitik. Dort geht es um Vertrauen, Streit und eine potenzielle Scheidung. Oder genauer um die transatlantische Beziehungskrise zwischen Europa und den USA. NZZ Geopolitik findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt.